als ich das Evangelium gelesen habe vor ein paar Tagen, dachte ich, das ist ja genau wie jetzt bei uns. Also die Leute, die da zu Jesus kommen und sagen, da hat der Pilatus ein paar niedermetzeln lassen und der Turm von Schiloah hat welche erschlagen. Warum kommt das zur Sprache, das im Evangelium? Das kommt deswegen zur Sprache, weil das die Leute aufgewühlt hat. Ja, das hat die beschäftigt und damit, weil sie es beschäftigt hat, kommen sie zu Jesus. So wie uns beschäftigt oder viele von uns beschäftigt, was in unseren Tagen oder Wochen, jetzt schon auch in den letzten Jahren geschieht, nämlich erst Corona, dann die Extremwetterlagen, die uns zeigen, dass das mit dem Klimawandel irgendwie doch ernst ist, und jetzt der Krieg in der Ukraine. Und auch das Umfeld von dem Evangelium, das wir gehört haben, das passt, fand ich, das passt wie angegossen auch auf uns. Davor steht zum Beispiel das Gleichnis von dem törichten Reichen. Das ist der Bauer, der eine ganz tolle Ernte erwartet und sein Problem ist, wie bringe ich das unter, weil wenn ich das jetzt unterbringe, dann habe ich für viele Jahre ausgesorgt und kann zu mir sagen, mach's dir gemütlich, ist alles wunderbar, iss und trink und kannst den Rest vergessen. Und dann stirbt er ganz plötzlich. Und davor steht auch diese Geschichte, sorgt euch nicht um euer Essen und Trinken, also die Vögel sorgen sich ja auch nicht und die Lilien des Feldes sind schöner gekleidet als Salomo, und ebenso sollt ihr euch auch nicht sorgen um Essen und Trinken und Anziehen, sondern um das Reich Gottes. Und dann kommt unsere Stelle, die wir gerade gehört haben. Und mir geht es so, dass ich denke, wir haben uns, ich bin Nachkriegsgeburt, ich habe immer sozusagen bessere oder wohlhabendere Zeiten erlebt und immer mehr hat sich das Leben darum gedreht, was wir essen und trinken und was wir anziehen und wie wir es uns gemütlich machen und wie wir noch mehr aus dem Leben rausholen, wohin wir reisen können und wie wir alles noch von allem noch mehr und besser und schneller und sowas haben. Darum hat sich das Leben gedreht. Und jetzt reißen uns, also mich auch, was in diesen Tagen geschieht, es reißt mich da irgendwie raus. Tod, eigentlich war in den letzten Jahren, Jahrzehnten dauernd auch vom Tod die Rede. Also die schlechten Nachrichten sind ja für die Medien die besten Nachrichten. Also Tode durch Terroranschläge, braucht man nur an den September da 2001 in den USA zu denken, Tote in Afghanistan, Tote in Mali, Tote in Syrien, Tote in Ägypten vorher, in Libyen sowieso, Tote bei uns durch die Rechten, Tote am Breitscheidplatz, Tote, Tote, Tote. Und dennoch leben irgendwie wir, ich auch, die meisten in der Illusion, ja, treffen tut's da eigentlich doch nur die anderen, ne? Und der eigene Tod, der kommt am Ende, aber das Ende, das ist ganz weit weg. Und plötzlich ist es jetzt nicht mehr so weit weg. Unwetter im Ahrtal, 100 150 oder 170 Tote. Tote in der Ukraine mit Lust Zivilbevölkerung. Das ist auch nicht weit weg. Das gemahnt uns plötzlich, dass unser Leben doch sehr unsicher, sehr ungewiss ist. Und eines der wenigen Dinge, die sicher sind, ist der Tod. Ja, und die Leute im Evangelium, wie machen dies? Da glaube ich, das entspricht uns auch, die haben eine Erklärung, eine theologische Erklärung. Das waren die größeren Sünder und deswegen sind die jetzt umgekommen. Da steckt so eine rabbinische Theologie dahinter, dass Gott diejenigen, die den Bund gleich das Gesetz brechen, die Sünder, mit Fluch bestraft und diejenigen, die das Gesetz halten, mit Segen bestraft. Und jetzt sind die umgekommen auf grausame Weise. Ah ja, klar, die haben halt gesündigt, richtig gesündigt, während wir, die wir noch leben, haben jetzt nicht so doll gesündigt oder vielleicht gar nicht, darum leben wir ja auch noch. Das ist geeignet, um die letzte Hoffnung, die bleibt, zu zerstören, nämlich die auf Gott, wenn unser Glaube, dass das Leben irgendwie innerweltlich einen Sinn haben kann und innerweltlich eine Erfüllung haben kann, so wie wir das ja über Jahrzehnte geglaubt haben, wenn das jetzt dahin ist und wir merken, wie unsicher und zerbrechlich und wie zerstörerisch die Kräfte sind, die wir auch durch unser Wohlleben jetzt freigesetzt haben, durch den Klimawandel. Was bleibt denn da noch an Hoffnung? Also, wenn nicht Gott, dann nur verrecken, früher oder später. Wenn es gut geht im Bett, wenn es nicht so gut geht, halt anders. Aber der Gott ist keine Hoffnung, weil der sieht gar nicht den Menschen. Der ist nur daran interessiert, dass der Mensch funktioniert. Von der Sorte haben wir auch genug. Das müssen wir im Alltag dauernd funktionieren. Also das Gesetz gehalten oder nicht gehalten, das ist sein einziges Interesse. Und in jedem Fall startet er dann die entsprechende Ereigniskette, die zu Segen oder Fluch führt. Von so einem Gott ist gar nichts zu erwarten. Der hat ja gar kein Interesse an uns. So wie der Besitzer des Feigenbaums. Der sieht auch nur Frucht oder Nicht-Frucht. Frucht kann weitergehen, Nicht-Frucht. Ja. Der sieht nicht, dass der Feigenbaum da, dass der Boden ringsum völlig hart ist und dass es dem an Dünger fehlt. Sieht er gar nicht. Frucht oder Nicht-Frucht. Schon der Gott, von dem wir in der Lesung gehört haben, ist ganz anderer Art, ein Gott von Menschen. Abraham, Isaak, Jakob, der sich auf den Mose und die ganzen Bedenken, die der Mose da äußert, einlässt im Dialog. Und der die Not seines Volkes sieht und das ernst nimmt, der lässt sich ein. Und das entspricht irgendwie auch dem Weingärtner in dem Gleichnis, der sieht, dass der Feigenbaum, dass das nichts werden kann mit den Früchten. Und öffnet den Boden und führt ihm Dünger zu. Und Jesus wischt die Erklärung der Leute vom Tisch mit einem einfachen Argument. Zu uns übersetzt würde das heißen: Glaubt ihr im Ernst, dass die Leute im Ahrtal größere Sünder waren als die anderen Deutschen, weil die das Unwetter hatten? Das kann man wirklich nicht glauben. Wenn aber die Erklärung erstmal vom Tisch ist, dann ist man den Gefühlen, die die Ereignisse auslösen, unmittelbar ausgesetzt. Dann kann man sich nicht mehr vor den Gefühlen mit Erklären schützen. Dann ist man wirklich betroffen. Und ich glaube, dass das der Weg der Umkehr ist, um den es Jesus geht. Das ist auch der Weg, wie wir von diesem unmenschlichen Gottesbild, Sünder oder Nichtsünder, Frucht oder Nichtfrucht, hinkommen zur Erfahrung eines Gottes, der uns wirklich Hoffnung sein kann. Was die Leute im Evangelium erleben, ist wie das, was wir im Moment erleben, eine Grenzerfahrung, eine Grenzsituation. Die Welt ist nicht so, wie wir uns das gedacht haben. Krieg in Europa, damit hat keiner gerechnet. Dass der Klimawandel so heftig schon jetzt zuschlägt, das hätte ich zumindest nicht gedacht, bei 1,1 Grad Erwärmung. Also wir sind mit einer Grenze konfrontiert. Und wenn man an der Grenze verweilt, dann hat man die Chance zu erkennen, was einem antreibt, was man gewollt hat, was jetzt durch die Grenze unmöglich geworden ist. Ein Leben in Frieden und Sicherheit, ein Leben mit möglichster irdischer Erfüllung, das haben wir gewollt. Aber wie soll das angesichts solcher Nachbarn, die haben wir ja zum Teil direkt neben uns, wo wir wohnen, und wie soll das angesichts des Todes überhaupt möglich sein? Das stellt uns vor eine Entscheidung, ob wir an unserer Vorstellung festhalten, der die Grenze zeigt, oder ob wir die fahren lassen und uns der Wirklichkeit stellen, wie sie ist, dass es auf Erden in unserem Leben keine Sicherheit gibt. Und dass es auch keine bleibende Erfüllung gibt durch Irdisches. Wir brauchen das, um leben zu können, ja, aber durch das Irdische zu meinen oder sich so drauf zu fixieren, dass dadurch wirklich eine echte Erfüllung, bleibende Erfüllung ein, das ist eine Illusion. Und das Dritte, was an der Grenze geschieht, an der Grenze macht man eine Erfahrung von dem, was jenseits der Grenze ist. Es gibt irgendwie eine Kraft, die da wirkt, die uns einlädt, uns der Wahrheit zu stellen, auch wenn die schmerzhaft ist. Das ist, eigentlich ist das ein Paradox. Wir müssen alles, unsere Illusionen und unser Selbstverständnis müssen wir dazu loslassen. Wir wissen gar nicht, wo wir dahin geraten. Und dennoch zieht uns etwas, das zu tun. Weil sonst hat man natürlich keinen Boden unter den Füßen. Es war mal eine Frau im Ashram, die wollte irgendwie abkürzen, weil sie sich verlaufen hatte und aber pünktlich zur Meditation zurück sein wollte. Und da ist bei uns ist steiles Gelände, felsig und steil. Und die ist da reingeraten, das war ein Silvesterkurs, und kam ins Rutschen und hing plötzlich über so einen Abgrund von 3-4 Metern an einem Baum. Ja, ist klar, das hat keinen Halt gefunden. Es war klar, das muss man loslassen. Irgendwann hat man die Kräfte nicht mehr. Aber die hat erzählt, dass sie nicht nur sich gezwungen hat, weil halt die Kräfte ausgingen, loszulassen, sondern dass sie das Gefühl hatte, ja, es ist gut, wenn ich loslasse. Die hat losgelassen, fiel darunter und hat sich das Bein gebrochen. Kurze Zeit vorher war ihr Mann gestorben. Und es war dann so, kam natürlich ins Krankenhaus und es wurde dann repariert. Aber durch den Sturz fiel sie zurück ins Leben. Die war vorher ganz voller Abwehr und sie hat durch den Sturz Boden unter die Füße bekommen, buchstäblich. Es gibt eine Kraft, die uns einlädt, uns der Wahrheit zu stellen. Und wenn sie noch so schmerzlich ist, weil darin irgendeine Verheißung liegt. Und die Verheißung ist in der Tat, dass wir in Kontakt kommen mit uns selbst, so wie wir wirklich sind. Und dass dieses Kontakt, in Kontakt kommen mit uns selbst eine Befreiung ist. Wir machen die Erfahrung, dass wir leben dürfen, ohne dass wir die Vorstellungen und die damit verbundenen Bestrebungen erfüllen, von denen wir glauben, wir müssten das haben, nur dann kann man leben, nur dann kann man gut leben und wir müssen das haben, nur dann ist das Leben. Das ist alles dummes Zeug. Wir machen die Erfahrung, dass wir leben dürfen und können, so wie wir sind. Weil, und das ist Teil dieser Erfahrung, unser Gott, unser Sein ist. Wir machen dann die Erfahrung, dass wir in Gott wurzeln. Und dass wir angenommen sind, so wie wir sind. Unbedingt. Gott erscheint in der Erfahrung als der, der uns unbedingt annimmt. Und von den Erfahrungen brauchen wir einige, um zu lernen, dass Gott unsere Hoffnung ist. Weil das ein Gott ist, der uns unbedingt bejaht und uns zu uns selbst befreit. Und so wächst langsam die Hoffnung über solche Erfahrungen, dass es tatsächlich sowas wie ewiges Leben gibt und dass der Tod nicht das Ende, zwar das Ende unseres irdischen Daseins ist, aber ein Tor, das uns verwandelt, wenn wir es durchschreiten, in ewiges Sein aus Gott. Darum ist das Verweilen an den Grenzen so wichtig im Gebet, für die Zeit des Gebets, für die Zeit, in der wir wachen, damit in uns die Hoffnung und das Vertrauen und die Liebe wachsen. Weil die Liebe nicht eine Sache des guten Willens ist, sondern eine Sache davon, dass der Strom der Liebe uns erreicht und durch uns hindurchgeht und wir uns dem überlassen.